Deutschlandfunk Kultur. Studio 9.
Heute Mittag mit Christopher Ricke und der Literaturagentin Elisabeth Ruge. Schön, dass Sie mit dabei sind.
Ja, hallo.
Wir sprechen gleich, der Kollege hat es ja schon versprochen, über die Frankfurter Buchmesse, die heute Abend losgeht. Das wird natürlich eine virtuelle Geschichte in Zeiten von Corona. Wie haben Sie sich denn technisch vorbereitet? Gibt es ein neues Headset oder eine neue Kamera?
Also wir sind ja schon länger im Homeoffice. Wir haben schon ganz früh angefangen und sind ja auch schon betroffen gewesen, als Leipzig ausfiel. Also wir haben jetzt schon lange üben können und sind ganz gut ausgerüstet und haben auch wirklich eine sehr lebhafte Zeit jetzt vor der Messe gehabt, die sogenannten Vormessetermine. Das war dicht gedrängt. Wir haben viele gesehen, aber eben leider nur auf dem Bildschirm.
Heute Abend wird die Frankfurter Buchmesse eröffnet. Allerdings ohne Publikum, die Gäste wegen Corona wieder ausgeladen, die Eröffnung da online übertragen. Und so geht es ja dann noch auf der Messe weiter, Frau Ruge. Was man sonst so macht, also von Stand zu Stand laufen, Kontakte pflegen, Rechte verhandeln, das ist ja alles nicht mehr. Was macht das so mit Ihnen selbst?
Ach, ich bin schon traurig, muss ich sagen. Also gestern habe ich, als ich die Verleihung des Deutschen Buchpreises gesehen habe, das war immer der große Auftakt. Ich bin meistens schon Sonntag nach Frankfurt gefahren, hatte die ersten Termine am Montag. Montag, Dienstag war immer proppevoll schon im legendären hessischen Hof, im Frankfurter Hof. Da saß man und da kamen dann auch die ganzen Gäste aus dem Ausland, Leute, die man wirklich, Freunde, die man nur einmal im Jahr gesehen hat, nämlich zur Buchmesse. Der hessische Hof wird schließen, vielleicht übernimmt ihn jemand, aber das war schon so die erste große Nachricht. Da haben wir alle irgendwie gemerkt, dass dieser eine wichtige Aspekt, nicht nur die Partys, nicht nur die Empfänge, aber einfach dieses Zusammenkommen von Leuten, die ja Bücher machen, zum Teil seit Jahren, Jahrzehnten Bücher machen, sich kennen, über Literatur austauschen, dieses Lebendige, das unsere Branche ausmacht, eine Branche, in der im Vergleich zu anderen nicht so viel Geld unterwegs ist, aber viel Geist und viel Geselligkeit, ein unglaubliches Geschnatter, das geht mir ab.
Ja, wie extrem das ist, hat man ja gestern bei der Verleihung des Buchpreises gesehen. Da durften nur ganz wenige in den Kaisersaal, also die Nominierten, und die durften dann eine Person mitbringen.
Zwei. An jedem Tisch saßen drei. Das waren dann meistens Verleger, Verlegerin und Lektor, Lektorin, neben den also Shortlist Auserwählten. Aber ich finde, Sie haben völlig recht. Da hat man gesehen, so können wir das auch nicht machen. Dieses Jahr ist für alle schwierig und ich finde, die Frankfurter Messe und alle Beteiligten haben das Beste draus gemacht. Das ist schon sehr beeindruckend und auch sehr lebhaft, was man versucht. Aber natürlich ist so ein Bild, wie wir es gestern gesehen haben, auf dem Bildschirm eine solche Veranstaltung, die sozusagen einfach das aufs Minimal heruntergekochte dessen, was man gewohnt ist, das ist schon steril. Und da werden wir uns für nächstes Jahr, wo es vielleicht die Messe auch noch nicht so geben wird, Leipzig auf jeden Fall, muss man sich was überlegen, ja.
Leipzig, dieses Frühjahr war ja noch schlimmer als Frankfurt jetzt wird. Also man hat gelernt, es wird auf jeden Fall ein bisschen besser. Also die Richtung stimmt.
Ja, also Leipzig ist ja einfach nur ausgefallen. Ja. Das war eine Katastrophe.
Und keine Messe ist deutlich weniger als eine schlanke.
Genau. Aber nächstes Jahr, Leipzig ist ja verschoben worden in einen wärmeren Monat, in der Hoffnung, dass man es dann besser hinbekommt. Aber insgesamt wird man sich überlegen müssen, was machen wir mit diesen Messen? Denn für viele der ganz großen Häuser und Konzerne ist das eine riesige Einsparung gewesen, das muss man auch sehen. Und ich sehe nicht, dass die CFOs sagen, sobald es also von der Pandemie her besser wieder funktionieren kann, dass man dann auf 100 hochschiebt.
Sondern auch wenn alle geimpft sind, kommen die Chefs und sagen, wieso geht doch billiger?
Ja, ich glaube schon. Diese Branche ist ja auch schon durch die Digitalisierung, durch viele andere Dinge, also zumindest nicht hochstabil. Und Geld einzusparen ist immer ein wichtiges Ziel in allen Häusern. Und ich könnte mir vorstellen, dass Frankfurt gut daran täte, jetzt gleich schon sich zu überlegen, also wie kann man diese Messe verändern? Ich glaube, einfach darauf zu setzen, dass es so weitergehen wird, wäre ein Fehler. Es gibt auch andere wichtige Lizenzmessen. Ich denke da an Turin, Paris, die könnten sich auch vorstellen, wir kommen jetzt mit einem Konzept um die Ecke, das wirkungsvoll ist und machen Frankfurt, bislang die wichtigste internationale Messe, ein bisschen Konkurrenz.
Jetzt schauen wir nochmal auf Ihre Arbeit als Agentin. Jetzt auf der Frankfurter Messe, wie gesagt, Sie gehen nicht von Stand zu Stand, Sie verhandeln nicht über Lizenzen. Wie machen Sie es jetzt? Genaue Verabredungen oder gibt es doch irgendwelche virtuellen Räume, in denen man sich trifft?
Also wir persönlich haben einfach unseren Terminkalender mit eigenen Terminen bestückt. Also wir sind jetzt weniger auf der Plattform unterwegs, die Messe anbietet, die ich mir aber angeguckt habe, die interessant ist. In einem Fall sind wir es, wo es um Filmrechte geht. Da wird also organisiert von der Berlinale und der Buchmesse zusammen. Termine, Matchmaking sozusagen, da kommen wir im virtuellen Raum zusammen mit interessierten Produktionsfirmen und das wird für uns auf dieser Plattform organisiert. Ansonsten haben wir einfach noch viel mehr Termine gehabt als in den Vorjahren, weil es einfach schneller zu organisieren geht und man eben nicht nur 6 oder 7 Termine pro Tag reingepackt bekommt, sondern gleich ein Dutzend, wenn man vorm Bildschirm sitzt. Das war also, war interessant, hat sich gelohnt, aber auf Dauer will man es natürlich nicht so machen.
Wann ist die Frankfurter Messe ein Erfolg, diese digitale im Jahr 2020? Haben Sie für sich so eine Benchmark gesetzt? Das will ich erreichen, das muss ich erreichen?
Wenn wir unsere Projekte gut verkaufen und da sind wir im Moment ganz schön dabei.
Elisabeth Ruge bei Deutschlandfunk Kultur. 3 Wochen noch, dann wird in den USA der Präsident gewählt und die Literaturagentin Elisabeth Ruge, die hat eine besondere Beziehung zu den Vereinigten Staaten, großer Teil der Kindheit, sie hat dort studiert, fährt immer wieder hin. Ihr Interesse an den USA ist auch in den letzten 4 Jahren ungebrochen geblieben?
Ja, also ich bin geradezu obsessiv damit beschäftigt, mir anzuschauen, was dort passiert und leide.
Jetzt, was gerade im Augenblick passiert, ist ja einmal, dass Trump wieder im Wahlkampf ist. Darüber wollen wir später nochmal reden. Aber es geht auch um das Eilverfahren, mit dem Trump seine Kandidatin für das oberste Gericht, Amy Coney Barrett, durchbringen will. Da läuft die Anhörung, die geht 4 Tage. Jetzt sage ich aber mal, das ist eine Anhörung, bei der keiner zuhört, weil ja alle vorher schon gesagt haben, wie sie sich entscheiden werden. Die Republikaner sagen ja, die Demokraten nein. Ist das bloß noch Show?
Also ich glaube nicht, dass es bloß noch Show ist. Da werden schon wirklich Argumente ausgetauscht und die Demokraten versuchen, glaube ich, gerade sehr wirkungsvoll klarzumachen, was passieren könnte, wenn Amy Coney Barrett eben tatsächlich Justice wird auf dem Supreme Court. Da hat man gestern gesehen, dass es die Demokraten haben in der Tat, wie sie es sagen, verstanden, da ist nichts mehr zu machen, das wird passieren, das kann man nicht aufhalten, da gibt es kaum Mittel. Aber sie nutzen jetzt diese Plattform, um nochmal Wahlkampf zu machen, um zu zeigen, dass es zum Beispiel um the Affordable Care Act geht. Also es geht um Krankenversicherungen für Millionen von Menschen, wo Amy Coney Barrett also entscheidend sein könnte in einem Verfahren, das am 7. November, wenn mich nicht alles täuscht, also einige Tage nach der Wahl vor dem Supreme Court landen wird und wo sie offensichtlich doch zu jenen gehört, die dann dafür stimmen werden, dass der Affordable Care Act eben abgeschafft wird, wegen einer Petitesse.
Naja, aber vielleicht ist sie ja auch die tatsächlich mal ein bisschen aufräumt, ein bisschen sortiert. Ich zitiere sie mal. Politische Entscheidungen müssen von den Vertretern der Politik getroffen werden, hat sie in der Anhörung gesagt, die von der Bevölkerung gewählt werden und ihr zur Rechenschaft verpflichtet werden. Die Öffentlichkeit kann das nicht von den Gerichten verlangen und die Gerichte sollen sich da auch nicht in Versuchung führen lassen. Für mich klingt das nach Gewalt. Teilung vom Feinsten.
Ja, klar, das klingt auch danach und auch Leute wie Ted Cruz beispielsweise gestern in den Hearings haben so etwas immerzu von sich gegeben und eben gesagt, also dass die Demokraten versuchen, hier diesen Prozess zu politisieren. Aber es ist ja nun mal ein Faktum, dass der Supreme Court in Amerika auf eine Weise in die Politik, in die Gesetzgebung eingreift, wie wir das hier in Europa gar nicht kennen. Das ist eine unfassbare Macht. Und Trump selbst hat ja gesagt, ich muss diesen 9. Platz jetzt füllen. Das muss ich tun, denn ich bin mir sicher, dass die Wahl im Supreme Court entschieden wird. Also er hat praktisch schon darauf hingewiesen, dass er nicht glaubt, dass es bei den Wahlen mit rechten Dingen zugehen wird. Und wir werden das Supreme Court anrufen müssen, um die Wahl für uns zu entscheiden. Das Supreme Court, hat er gesagt, wird sich diese Wahlzettel anschauen müssen. Ja. Also das ist schon sehr gefährlich. Und Amy Coney Barrett ist natürlich einfach doch eine junge Frau, junge Richterin, die sich in die Tradition von Antonin Scalia stellt. Und eben, das ist eine Tradition, die hochkonservativ ist.
Naja, konservativ an sich ist ja jetzt noch kein Makel. Also Die Person kann ja konservativ und integer sein.
Ich meinte jetzt nicht parteipolitisch konservativ, sondern konservativ in der Rechtsphilosophie. Also das sind die sogenannten Originalisten, also die Leute, die sagen, die Verfassung ist es und an die müssen wir uns halten. Und wir sind eben nicht Textualisten. Wir dürfen nicht so tun, als könnte die Verfassung anders ausgelegt werden. Aber da hat zum Beispiel haben Menschen wie Ruth Bader Ginsburg gesagt, die Verfassung ist etwas Lebendiges. Das ist eben nicht ein Insekt, das in Bernstein eingegossen ist, sondern die Verfassung muss irgendwie sinnvoll für unsere Zeit, ja, ausgelegt werden. Und die unterscheidet sich doch sehr von der Zeit, in der eben die Verfassung entstanden ist. Und da ist ein großer rechtsphilosophischer Streit. Und da sind die Originalisten ja also doch fast immer auf der konservativen Seite.
Es sieht ja so aus, als ob das Eilverfahren jetzt der Republikaner verläuft, wie von Trump geplant. Dann ist diese neue Richterin installiert. Das ist ja das eine. Das andere ist ja das Wahlverfahren, über das dann möglicherweise gestritten wird, was Sie gesagt haben. Also diese Wahlleute, die den Präsidenten indirekt wählen, die Sache mit den Wahlzetteln, das Problem mit dem Mehrheitswahlrecht in den verschiedenen Staaten, dass die Verliererstimmen so entwertet. Das ist ja auch nicht mehr so ganz zeitgemäß.
Nein, das ist auch nicht mehr ganz zeitgemäß. Und insgesamt kann man sehen, dass diese große, wunderbare Demokratie, ein Land, das einem ja doch auch Bewunderung abnötigt, ja, und dass man auf mit einer Faszination schaut, dass es da ächzt und quietscht und dass vor allem dieses Land an so vielen Stellen von Minderheiten regiert wird. Also wir wissen, dass Trump eben nicht die Mehrheit der Wähler hinter sich hatte und Wählerinnen, sondern durch dieses Wahlmännersystem eben an die Macht gekommen ist. Im Senat, muss man sich vorstellen, sind 50 Bundesländer jeweils von 2 Senatorinnen oder Senatoren vertreten.
Unabhängig
und das ist
von
egal,
der Bevölkerungszahl.
Wie groß die Bevölkerungszahl ist. Und wenn man das analysiert und jetzt sich eben auch anschaut, dass das Supreme Court eine solche Macht hat, aber im Grunde genommen ja auch die undemokratischste Institution, der Präsident ernennt die Richterinnen und Richter dort. Das heißt, mit ein Mensch ernennt diese Leute, die unfassbar wichtige Entscheidungen treffen. Und Amy Coney Barrett steht in vielen Dingen, ob es jetzt um Abtreibungsrecht geht oder eben auch in dieser Frage, die Krankenversicherung anbelangt, steht sie nicht unterstützt von einem Großteil der amerikanischen Bevölkerung, sondern es ist erwiesen, dass die Bevölkerung nicht möchte, dass sie jetzt im Eilverfahren eingesetzt wird und dass sie oftmals politisch ganz anderer Meinung ist.
Wir schauen auf Donald Trump. Der mischt ja jetzt nach seiner kurzen Corona-Erkrankung wieder kräftig mit und er ist total begeistert.
And it's great to be back in my home state, Florida, to make my official return to the campaign trail.
Also da ist er wieder im Wahlkampf und die zu diesen Wahlkampfveranstaltungen kommen, die sind begeistert.
We are here,
we are here. We are here, rufen sie da und Donald Trump sagt, dass er jetzt in Nevada führt und dass es in den anderen Bundesländern weitergeht.
We're going to win Florida big. We're going to win a lot of states big. We're leading in Arizona. We're leading in Nevada. We think we're leading in Pennsylvania.
Und jetzt, Frau Ruge, jetzt kommt der Höhepunkt. Jetzt hat er uns alle lieb.
I went through it. Now they say I'm immune. I'll kiss the guys and the beautiful women and them. Everybody, I'll just give you a big fat kiss.
Also er kann jetzt alle in den Arm nehmen, er kann alle küssen, denn er ist immun. Sie lachen, aber sie gucken gleichzeitig verzweifelt dabei.
Ja, also verzweifelt würde ich nicht sagen. Ich bin ja noch der guten Hoffnung, dass er doch abgewählt wird. Spricht auch einiges dafür, man weiß es nicht genau. Ich will mich jetzt auch nicht in Diskussionen über das Virus und wie lange ist man noch Spreader und so weiter einlassen. Aber ich weiß ja, dass es um einen Zeitraum von etwa 2 Wochen geht, wo man einfach behutsam ist. Also das ist er ja nicht. Also er wäre am liebsten schon vorgestern auf den Campaign Trail oder vor 3 Tagen gegangen. Sein Leibarzt gibt uns keine genauen Erklärungen.
Na, er sagt, negative Tests gibt es regelmäßig.
Ja, aber das ist ja alles so durcheinander. Man weiß nicht, wann waren die jetzt ganz genau. Und die negativen Tests, die jetzt vorgezeigt wurden, sind ja diese Schnelltests, von denen man weiß, dass es da auch eine recht hohe Fehldiagnose geben kann.
Frau Unge, ich gehe jetzt mal auf die Position eines Trump-Anhängers. Da sehe ich also, mein Präsident, ne, ein alter, übergewichtiger Mann, Klammer auf, Risikogruppe, Klammer zu, besiegt das Virus in wenigen Tagen. Ja, dem glaube ich doch dann, wenn ich zu den Getreuen höre.
Ja, also wenn ich zu den Getreuen gehöre, das ist ja ein Phänomen bei der Trump-Base, dann glaube ich ja sowieso alles. Ja, also wenn Trump jetzt sagt, ich bin gestorben im Krankenhaus und wieder auferstanden und stehe vor euch als wieder Auferstandener, das würden die wahrscheinlich auch noch glauben.
Meinen Sie das im Ernst? Oder ist das jetzt ein bisschen...
Doch. Ja? Ich glaube, also es hat sich ja gezeigt, dass der Mann alles tun kann, was er will. Er selbst hat ja auch mal gesagt, also angegeben, ich könnte hier auch einen Mann umbringen, die würden mich trotzdem wählen. Ja? Mhm. Also das ist auch so. Und das sind die Leute bei diesen Rallies. Also ich finde, da sollte man nicht so viel darum geben. Es geht wirklich um die Staaten, die Trump gerade selber genannt hat. Und gerade der letzte Staat, Pennsylvania, oder Battleground States heißen sie auch, da ist es überhaupt nicht so klar, wie er sagt. Und selbst Florida ist nicht klar. Und selbst bei Texas gab es also Momente, wo es Polls gab, wo plötzlich Biden um 1-2 Punkte vorlag, Arizona, Nevada. Na gut, also wenn er die nicht gewinnen würde, dann wäre aber wirklich alles verloren. Pennsylvania und Wisconsin, da gab es sehr interessante Polls. In den letzten 1-2 Wochen nach dieser ersten Debatte gab es eben Stimmen auch unter Republikanern, unter republikanischen Wählern, die ihr Leben lang republikanisch gewählt haben, die gesagt haben, das Verhalten dieses Mannes in diesen Debatten war Bullying. Also das war
gehört sich einfach
das
nicht.
Das gehört sich nicht, das war unanständig, das war nicht presidential und ich werde für ihn nicht wählen. Und ich glaube, diese Art von Auftritt jetzt, wie wir ihn gestern erlebt haben, der ja auch so ein bisschen irre war mit diesem riesigen, fetten, feuchten Kuss, den er allen geben will, das wird ihm nicht weiterhelfen bei den Leuten, die er aber gewinnen muss, um eben solche Staaten wie Wisconsin und Pennsylvania noch einmal für sich zu entscheiden. Und das war ganz knapp beim letzten Mal. Die hat er nicht mit einer großen Mehrheit geholt.
Da sind wir beim Herausforderer, sind wir bei Joe Biden. Der wirkt natürlich gegenüber Trump ziemlich blass. Wahrscheinlich würde jeder gegenüber Trump ziemlich blass wirken. Aber sollte der die Wahl gewinnen, hat er dann die Wahl gewonnen, weil die Leute Joe Biden wollten oder weil sie Trump nicht mehr wollten? Also ist es eine positive Wahl oder ist es eine Abwahl, wenn es denn so kommt?
Ich glaube, es ist beides. Ich glaube aber auch, dass die Leute erschöpft sind. Also ich merke das auch an meinen Kolleginnen und Kollegen in New York in den Verlagen. Also die haben jetzt 6 Monate Pandemie hinter sich, die haben diese unglaublichen Brände hinter sich, die sehen eine Regierung, die mehr tut, den Supreme Court aufzufüllen, als sich tatsächlich um Rettungspakete zu bemühen. Da werden ja ganz viele Leute jetzt aus diesem Kurzarbeiterprogramm entlassen und da kommt eine riesige Welle der Arbeitslosigkeit und auch der Armut auf diese Menschen zu. Und ich glaube, da haben sie diesen Präsidenten, den sie vorher irgendwie faszinierend und interessant fanden und irgendwie so eigen, ja, den haben sie irgendwie satt. Also da sehen sie doch, da ist jemand, der nimmt keine Rücksicht und der hat im Grunde genommen das Wohl des Landes nicht vor Augen. Viele haben es vorher gesehen, aber viele haben eben auch auf der Leitung gesessen und sind jetzt voller Zweifel und denken, dass Biden eben doch der Umsichtigere ist.
Beim Tag mit Elisabeth Ruge und jetzt ist auch noch der Kollege Frederik Wirwig dazugekommen und wir drei stehen jetzt hier so ordentlich in einem Dreieck uns richtig physisch gegenüber, natürlich mit Abstand, in einem ordentlich belüfteten Raum, so wie Sie es gehört. Und dafür gibt es einen neuen Begriff, habe ich gelernt, der hat schon was mit der Ministerpräsidentenkonferenz morgen zu tun. Das, Achtung, physische Präsenzformat soll sich die Kanzlerin gewünscht haben, das physische Präsenzformat. Klingt so, als ob die Normalität schon die Ausnahme wäre, oder?
Ja, aber dafür sprechen ja viele Begriffe heutzutage, nicht? Dass wir uns diese Dinge in irgendeiner Weise zurechtfinden, zurechtsuchen müssen. Aber das hatte ich noch gar nicht gehört. Physisches Präsenzformat.
Jetzt gibt es ja in diesem physischen Präsenzformat morgen für die Ministerpräsidenten einiges zu beraten. Es gibt ja viel auf dem Zettel. Beherbergungsverbot ist ein Thema. Es gibt eine Diskussion, die Ferienordnung zu verändern. Alles wegen Corona. Frederik Wirwig, bitte mal die Position.
Also zu dem Ferienverbot, ja, da gab es heute zwei Unionspolitiker, die haben sich in der Bild-Zeitung dazu geäußert. Die Begründung war zunächst, dass die Schüler wegen der Lüftung nicht in den Klassenräumen frieren sollten. Und Hamburgs CDU-Chef Christoph Ploss sagte dort, man sollte darüber nachdenken, die Winterferien um 2 bis 3 Wochen zu verlängern und die Sommerferien dafür entsprechend zu kürzen. Der CSU-Bundestagsabgeordnete Stefan Pilsinger regte eine Verlängerung der Weihnachtsferien an, sogar um bis zu 4 Wochen mit einer entsprechenden Kürzung über Ostern und im Sommer. Ja, und so wie ich das heute Vormittag wahrgenommen habe, sind diese Vorschläge nicht besonders gut angekommen. Also die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, nannte die Vorschläge unpassend. Und ähnlich sieht es Weltärztepräsident Frank-Ulrich Montgomery, der hat in dem Zusammenhang im Deutschlandfunk davon gesprochen, dass das alles Quatsch wäre, mit dem man Eltern und Kinder verunsichere und vielmehr müsse klar gesagt werden, dass sich alle an die Hygieneregeln halten sollten. Ich wollte eigentlich noch mehr zu Frau Schwesig sagen.
Nur zu.
Also auch sie sagte, es ist total schlecht, dass jetzt wieder die Spekulationen über die Ferien losgehen. Also Eltern sollten nicht verunsichert werden und es sollte jetzt auch nach den Herbstferien damit begonnen werden, dass man ja normalen Schulalltag findet und nicht gleich wieder darüber redet, alles zu ändern, weil es auch um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht.
Jetzt sind Ihre Kinder ja schon aus der Schule raus, aber trotzdem, Sie können sich das vorstellen, was das für Familien bedeutet, wenn man jetzt nicht weiß, wie es in 3 Monaten weitergeht, dieses Fahren auf Sicht.
Aber ich muss sagen, also ich finde diesen Vorschlag jetzt gar nicht so schlecht. Und das wäre ja eine Phase, die auch irgendwie zu bewältigen ist. Ich finde es auch lustig, dass Frau Schwesig gerade sich so aufregt, weil sie ja diejenige ist, die andererseits dieses Beherbergungsverbot ja vor allem aufrechterhalten will. Ich finde es gut, dass die Leute miteinander reden und Gedanken und Ideen austauschen. Das ist, glaube ich, wichtig. Und es ist tatsächlich schwierig, sich vorzustellen, wie es in den besonders kalten Wochen und Monaten es in der Schule funktionieren soll. Und dazu sagen, lasst uns dann lieber die Kinder in diesen kalten Wochen ein bisschen länger zu Hause bleiben und dann eben Unterricht machen, wenn man auch viel an der frischen Luft sein kann. Das finde ich ist erstmal etwas, was ich als vernünftig empfinde.
Wichtig ist ja zu erkennen, wer ist infiziert, wer kann jemanden anstecken. Gibt es da irgendwelche Vorschläge aus der Ärzteschaft?
Das haben meine Recherchen jetzt noch nicht weiter ergeben.
Jetzt wollte ich Sie gerade so ein bisschen in Richtung Montgomery schieben. Der hat auch einen Vorschlag gemacht. Der hat den Vorschlag gemacht, vielleicht, und der ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, zu sagen, wir sollten nicht die Einreisen kontrollieren und nicht die Hotels, sondern eher mal schauen, wer so ausreist.
Beherbergungsverbote übrigens, also gucken, ob jemand irgendwo hinfahren darf und ihn dann dort, wenn er angekommen ist, wieder zurückschicken, das halte ich für völligen Unsinn. Zumal Arbeitsbesuche, Familienbesuche, nicht touristische Besuche hier erlaubt sind. Weil nein, man muss an der Stelle, wo die Infektionen sind, ansetzen. Also wenn ich mal sehr verkürze, nicht ein Einreiseverbot in ein anderes Bundesland, sondern eine Ausreisekontrolle aus dem Land, aus dem man heraus will, die muss gemacht werden in der Situation.
Genau, und dann hat er dazu auch noch angefügt, davor schrecke aber die Politik in der Regel zurück. Also da ging es um das Beherbergungsverbot, das ja morgen Thema sein soll. Ganz anders sieht es die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig. Die hat gesagt, ihr Bundesland hat mit strengen Regeln einen sehr großen Erfolg erzielt. Sie wolle einen sicheren Tourismus garantieren. Und sie sieht, das ist ja die klassische Argumentation, keinen Unterschied zwischen inländischen und ausländischen Risikogebieten. Also sie sagte auch, es geht nicht darum, Menschen auszuschließen, sondern dass für Menschen aus Risikogebieten einfach in ihrem Bundesland höhere Anforderungen geltend gemacht werden sollen. Und dazu haben wir auch einen O-Ton.
Wir sind mit unseren strengen Regeln von Anfang an in der Corona-Zeit gut gefahren. Wir haben die niedrigsten Infektionszahlen, obwohl wir dreimal so viel Touristen beherbergt haben, wie wir eigentlich Menschen im Land sind. Das zeigt, dass unsere Regeln gut funktionieren. Und ich bin nicht dafür, rein in die Kartoffeln, raus in die Kartoffeln. Wir brauchen eine klare, stringente Linie. Und die kann in einer Zeit, wo die Zahlen immer mehr in Deutschland steigen, nicht Lockerung sein.
Wir müssen noch mal ran ans Thema Corona, wenn Sie gestatten, und zwar mit Zahlen aus dem Vereinigten Königreich. 600.000 Fälle, mehr als 40.000 Tote, also 4 bis 5 Mal so viel wie bei uns. Das ist schon heftig, das ist ein schwer getroffenes Land. Die Regierung will aber auf jeden Fall einen Lockdown verhindern. Und jetzt gibt es einen 3-Stufen-Plan, und zwar Risikograde, Mittel, Hoch und sehr hoch. Die Einschränkungen werden immer heftiger. Interessant finde ich ja, mittelhoch und sehr hoch. Ein gering gibt es schon gar nicht mehr. Ne?
Also da hat es ja eine ganz andere Entwicklung gegeben in Großbritannien, muss man sagen. Und das hatte sicherlich damit zu tun, dass zunächst am Anfang auch jemand wie Dominic Cummings ein sehr wichtiger Berater war in diesen Dingen. Und man erstmal auf so etwas wie Herdenimmunität gesetzt hat. Das hat man zwar nicht ausgesprochen, aber das war schon ein wenig das Ziel der Sache. Und man hat die Sachen einfach laufen lassen, viel zu lange laufen lassen, ähnlich wie in Amerika, in Brasilien. Also überall, wo diese Art von ja selbstherrlichen älteren Männern an der Macht sind, sieht man wirklich erschreckende Entwicklungen, während man eben doch bei Frau Schwesig, wir haben es gerade gehört, oder eben auch bei Jacinda Ardern in Neuseeland sehen kann, dass eine relativ strenge Politik dann dazu führt, dass es dann auch recht bald eine Öffnung gibt und dass die Wirtschaft eben nicht so gebeutelt wird. Und diese Versuche jetzt einen Lockdown zu verhindern, mit denen nicht mehr viel erreicht wird, aber eben dann doch die Wirtschaft nachhaltiger geschädigt wird als durch diese von Anfang an strenge, stringente Politik. Das ist sehr, sehr mühsam und sehr schmerzvoll für die Bevölkerung dieser Länder.
Das Thema Herdenimmunität war tatsächlich jetzt auch mal eins für die Weltgesundheitsorganisation. Die sagt ausdrücklich Nein, setzt nicht darauf und sagt auch ganz klar, so ein Verhalten, also mit dem man ja die Alten und die Kranken riskiert, ne? So ein Verhalten sei unethisch. Dem werden wir jetzt beide nicht widersprechen wollen, aber es ist schon komisch, dass man das so betonen muss.
Ja, es ist komisch, dass man das betonen muss. Und man muss aber auch gleich dazu sagen, dieses Virus ist ja ein wirklich gefährliches Virus. Und die Schädigungen, die es hinterlassen kann, die betreffen eben nicht nur die Alten und die Kranken oder diejenigen, die in der Risikogruppe sind. Also man hat immer wieder gesehen, zwar nicht in so hoher Zahl, aber dass auch bei jüngeren Menschen einfach die Folgeerscheinungen dieses Virus über Wochen und Monate hinweg gravierend sein können. Also niemand sollte denken, es ist sicher, dass er das einfach so wegstecken kann.
Das ist interessant, dass wir das eigentlich alle wissen, aber wie das so ist mit den Sätzen, die mit eigentlich anfangen, irgendwie gibt es dann doch genügend, die es ignorieren.
Ich finde es interessant, dass viele Leute es nicht wissen. Also ich bin immer wieder überrascht in Gesprächen. Ich spreche jetzt nicht von den Anti-Corona-Demonstranten oder den Leugnern und Leugnerinnen. Das, die meine ich nicht, sondern ich meine Leute, mit denen man so zusammensitzt und die viele ganz einfache, grundsätzliche Dinge über dieses Virus immer noch nicht verstanden haben. Und vielleicht auch aus so einem frommen Wunsch heraus halt immer über die Alten und die Kranken reden und gar nicht verstehen, dass es ein Virus ist, das alle Organe befallen kann, weil es eben um die Blutgefäße geht und es sich wirklich durch den ganzen Körper rauscht. Das ist schon verwunderlich.
Heute Abend der Start der Frankfurter Buchmesse, gestern Abend die Verleihung des Buchpreises an Anne Weber wegen ihres Romans Annette, ein Heldinnen-Epos. Kann ja nicht ihre Favoritin gewesen sein, weil sie nicht bei Ihnen beheimatet ist.
Äh, sie war nicht meine Favoritin. Ich hatte in dem Sinne keine Favoritin. Wir haben eine junge Autorin, die da am Start war, Denise Ode mit ihrem wunderbaren Roman Streulicht. Die hatte aber schon am Sonntag den Aspekte-Literaturpreis bekommen für dieses Debüt. Das ist eine ganz junge Autorin. Und da habe ich mich dann schon gefragt, müssen auf diese jungen Schultern jetzt auch noch der deutsche Buchpreis platziert werden? Das kann auch eine Last sein.
Und noch ein Wort zu Anne Weber.
Anne Weber finde ich eine wunderbare, sehr interessante, überraschende Wahl. Großes Thema, Widerstand, eine tolle Frau, Annette Beaumanoir, die sie dort porträtiert, ein literarisch sehr überzeugendes Buch und ein toller, unabhängiger, starker Verlag, der hinter dieser Autorin steht, Mattes und Seitz.
Hatten Sie es denn schon gelesen oder erst nachdem?
Doch, ich habe es zu Hause, ich habe es nicht ganz gelesen, aber ich habe es mir sofort besorgt, weil dieses Thema Widerstand mich sehr interessiert.
Wie liest denn die Literaturagentin? So wie im Daumenkino, einmal diagonal, ganz langsam von oben nach unten?
Ich kann sehr schnell lesen, aber die Bücher, die ich lese, nicht im professionellen, nicht dienstlich, da lese ich zum Teil sehr langsam und spare mir Bücher auch auf und lese sie auch nicht in einem durch.
Vielen Dank, Elisabeth Ruge.